Never underestimate the power of a network.
Elisabeth Sechser will gutes neues Arbeiten. Gutes neues Arbeiten für alle.
Willkommen zurück. Herzlich willkommen beim Podcast Elisabeth Sechser will gutes neues Arbeiten. Ja, genau um das geht es hier. Gutes neues Arbeiten für alle. Was ist denn das? Was ist es nicht? Wie macht man das und wer macht das? Es geht hier um das gemeinsame Gestalten der Arbeitswelt, das gemeinsame Gestalten von Systemen. Vielleicht findet ihr hier Denkanregungen oder Denkaufregungen und Inhalte, um Gewohntes zu überwinden, Zustände aufzuheben, vom Jetzt und hier ins nächste Jetzt und hier zu flippen, Zukunft zu gestalten. Und weil das alles vielleicht auch etwas wild und wirr klingt, kommen wir doch gleich zu Bodenständigerem, dem Beta-Kodex. Auf meinen Reisen in den Arbeitswelten habe ich ihn gefunden, oder er mich. Und nun ist er ein treuer Begleiter, die Grundlage meiner Arbeit geworden. Der Beta-Kodex ist ein Begriff, ein Ansatz, eine Grundlage für die Arbeitswelt. Mein Name ist Elisabeth Sechser. Ich bin seit 16 Jahren Organisationsentwicklerin und Coach. Ich liebe die Menschen, liebe Dialoge und Lernen, liebe das Gestalten, liebe meine Arbeit, liebe den Apfel jeden Morgen, die Emanzipation und heute ein Zitat von Ernst Weichselbaum. Der Mensch ist das Tagebuch seiner Begegnungen. Das passt wunderbar zur heutigen Folge. Denn sie sind überall. Und sie sind sowas von groß und klein und nah und fern und analog und digital und virtuell und zum Anfassen. Kontrovers, schräg, cool, technisch, kulinarisch, sportlich, leise und laut. Begegnungsräume, Communities, Netzwerke, Meetups. Und auch gutes neues Arbeiten braucht sie, hat sie, ist ein Teil von ihnen. Ich habe mit ein paar Netzwerklerinnen, Community-Builderinnen, Meetuplerinnen kurze Gespräche aufgenommen. Ein paar, die auch in meinem Tagebuch abgebildet sind. Ich stelle ein paar gute, neues Arbeiten-Netzwerke vor und habe natürlich alle nach ihren Lieblingsworten und Lieblingsunworten gefragt. Denn Sprache hat Macht und Sprache macht Wirklichkeit. Wir müssen uns wie immer um Sprache kümmern. Und das tun wir auch wieder heute in meinem Podcast gemeinsam. In den Shownotes findet ihr dann Links zu den Netzwerken und Communities, zu Meetups und alles, was mir sonst noch einfällt. Doch jetzt geht es los mit ein paar Netzwerkeinblicken.
Für mich selber persönlich ist Community meine Möglichkeit, mich inspirieren zu lassen und über den Horizont zu schauen. Deswegen würde ich mich auch nie nur in einer Community aufhalten wollen, sondern in mehreren. Und das ist ja heutzutage auch ziemlich leicht im Netz. Also man muss ja nicht mal physisch Teil der Community sein. Reicht ja, wenn man in irgendwelchen Gruppen ist, um schon viel mitzubekommen. Also für mich persönlich ist der Nutzen von Community zweierlei. Und ich glaube, das sind auch die Hauptgründe, warum Menschen Communities beitreten. Der eine Grund ist, glaube ich, weil man persönlichen Nutzen rauszieht für eine fachliche Herausforderung oder für den besseren Umgang mit dem Leben sozusagen. Und die andere Motivation, um einer Community beizutreten, ist, glaube ich, ein Zugehörigkeitsmotiv. Also Teil von etwas größeren Ganzen zu sein und das Gefühl zu haben, dass man zu einer Sinngemeinschaft gehört. Und eigentlich ist das eher ein Mittel, um sich selber, glaube ich, besser einzuordnen und durch Gleichgesinnte festzustellen, okay, ich gehöre zu dieser Tribe, das ist wohl mein Interesse, das vertreten auch andere, das gibt Sicherheit, das gibt Orientierung, das gibt eine Verbindung, die wir wahrscheinlich früher irgendwie durch unsere ganz normalen Stämme gehabt haben und heute halt irgendwie mehr über Gleichgesinnte im thematischen oder ideologischen Sinne haben.
Mark Poppenborg hat 2006 gemeinsam mit Lars Vollmer das Netzwerk Intrinsify gegründet. Es gibt mittlerweile über 600 Mitglieder und viele, viele hundert Menschen, die analog, virtuell, gemeinsam für sich und mit anderen das Netzwerk nutzen, gestalten, lernen, Erfahrungen austauschen und sich verbinden. Intrinsify war sehr prägend bei meiner Suche nach, was ist New Work, was ist die neue Wirtschaft, was ist die Zukunft der Arbeit. Ich kenne fast alle Podcasts, die vielen Blogartikel, die Lernräume und habe auch selbst schon hier in Wien als Gastgeberin zu Intrinsify Netzwerktreffen eingeladen. Marc erzählt uns nun ein bisschen was über Intrinsify und warum auch bullshitfrei ein aktuelles Lieblingswort von ihm ist.
Also es gibt ja immer die Geschichte, die man erzählt, wenn man wenig Zeit hat und die man gerne sich selber erzählt, und dann gibt es die echte Geschichte. Und die echte Geschichte ist, dass ich aus Verzweiflung heraus, weil ich einen Job hatte, der mir keinen Sinn mehr gestiftet hat, Intrinsify gegründet habe und die Hoffnung hatte, dass ich einen Job finden könnte, der mir mehr Sinn vermittelt und verschafft. Und dann ist mir aufgefallen, zusammen dann mit Lars, mit dem ich das dann gegründet habe, dass es offensichtlich auch noch andere gibt, die das Thema interessiert. Und wir haben angefangen, einfach Veranstaltungen zu organisieren rund um sinnhafte Arbeit. Und das weitete sich dann immer mehr, oder man müsste eigentlich sagen, nicht weitete sich aus, sondern spezialisierte sich eigentlich stärker auf die Frage, wie organisiert und führt man Unternehmen eigentlich? Und das heißt, es gab eigentlich zwei Geburten von Intrinsify. Einmal die Verzweiflungstat von Marc und dann gab es die eigentliche Erkenntnis, dass wir eine Community zu sein scheinen, weil wir Leuten einen Nutzen stiften, sich über diese Themen auszutauschen. Und das war auch das ist und bleibt das irgendwie das, was uns zusammenhält. Der rote Faden ist halt, Menschen substanzielle Angebote zu machen, mit denen sie intelligenter über Arbeit nachdenken können, über eigene Entscheidungen in der Arbeitswelt. Und mit denen sie dann hoffentlich dazu beitragen können, dass sie und andere selbstbestimmter und sinngetriebener arbeiten. Das ist so der rote Faden, der sich durchzieht. Das ist das Warum sozusagen von Intrinsify. Und das hat sich aber inzwischen natürlich in unterschiedlichsten Formen manifestiert.
Das heißt, die Intention hat sich nicht verändert?
Nein, die Intention hat sich nicht verändert, aber es gab eine Veränderung in der Art und Weise, wie wir es getan haben. Am Anfang waren wir nämlich sehr missionarisch unterwegs. Haben gedacht, wir wissen jetzt, wie es geht, jetzt muss man es der Welt nur noch erklären. Also eine sehr naive Haltung, eine sehr ideologisch geprägte Haltung. Und relativ schnell haben wir dann erkannt, dass das eine übergriffige auch ist und haben uns dann gewandelt zu einem angebotsorientierten Netzwerk, das versucht aufzuklären und nicht zu missionieren. Und das war sicherlich eine der größten Veränderung von Intrinsify in der Art und Weise, wie wir versuchen, dafür zu sorgen, dass sich die Welt ändert. Also nicht, indem wir erklären, wie die Welt sein muss, sondern indem wir versuchen zu zeigen, wie die Welt funktioniert und eher Möglichkeiten aufzumachen, als Möglichkeiten zu verschließen. Also eher den Leuten das eigene Denken zu überlassen, als es ihnen durch Missionierung abzunehmen. Und das nenne ich die Entnaivisierung von Intrinsify. So, das war, glaube ich, eine der großen Phasen, die wichtig waren für uns. Mhm.
Gibt es eine Intrinsify-Vision, die du aktuell führst? Und wenn ja, wie würde die kurz erklärt lauten oder was wäre die für dich?
Die Intrinsify-Vision ist, dass jeder, der selbstbestimmt und sinngetrieben arbeiten will, es auch kann.
Na, also erstmal denke ich grundsätzlich, ob das jetzt um neues Arbeiten, New Work, was auch immer für Themen geht oder Zukunft von Arbeit, gutes Arbeiten. Also ich finde einfach diese Vernetzung und diese Verbindung untereinander und dieses Austauschen und Erfahrungen weitergeben und auch großzügig sein mit seinem Wissen und Know-how so einen ganz wesentlichen Teil. Also fast unabhängig vom Thema, egal was man macht. So ist meine Perspektive drauf und einfach auch die Erfahrung der letzten, sagen wir es mal, 5 Jahre so extrem mit Les Enfants Terribles und mit der Community, dass es einfach hilft und unterstützt. So. Und ich glaube, gerade in diesem Teil neues Arbeiten, also es geht ja darum, sich auch zu trauen und Mut zu haben, neue Dinge zu tun, Sachen anzusprechen, Sachen, die nicht gut laufen und die wir aber alle irgendwie auch gewohnt sind und so antrainiert haben. Und dabei stützt dieses Vernetztsein total, also andere zu haben, die das auch bestätigen, die Erfahrungen teilen, die einem Ideen mitgeben und Tipps mitgeben, so dieses, unser Why ist ja so encourage to engage, also sich zu ermutigen, und da ist das ein ganz wesentlicher Aspekt, weil wir uns alle auf ein Terrain begeben, was neu für uns ist und wo wir keine Erfahrungen haben und wo wir unheimlich viel ausprobieren müssen. Und dieses Ausprobieren ist auch irgendwie neu. Also das hilft total. Super.
Marion King gründete vor 5 Jahren Les Enfants Terribles. Das hat mich gleich angesprochen, denn ein Enfant Terrible, ein Good Enfant Terrible bin ich sehr gerne und dafür auch immer wieder bekannt. Die Berliner Community bietet Treffen, Auszeiten und Lehrgänge rund um New Work an. Encourage to engage ist die Devise. Und nun erzählt euch Marion King ein bisschen mehr.
Bei diesem Enfant Terrible sein geht es ja darum, genau diese Menschen zu stützen und zu ermutigen und auch zu ermächtigen, mit Kompetenzen auszustatten, mit Erfahrungen auszustatten, dass sie Veränderungen gestalten können. Unser Kern ist ja eigentlich Selbstverantwortung und dieses Thema Inner Work. Also wir glauben, dass wenn die Menschen so für sich klar sind, selbstreflektiert sind, damit können sie auch in einen anderen Umgang mit anderen gehen und in eine andere Gemeinschaft mit anderen gehen. Und das ist unser Hauptantrieb bei Les Enfants Terribles.
Und hast du beobachtet, dass das fehlt? Fehlen Kompetenzen, um Selbstverantwortung zu übernehmen?
Interessante Frage. Also wir reden ja die ganze Zeit so über neues Arbeiten und Zukunft von Arbeiten. Ich glaube, dass uns ganz massiv Kompetenzen fehlen, um das hier und jetzt überhaupt gut hinzukriegen. Also wir haben alle nicht gelernt, gut zu kommunizieren. Wir gehen mühsam durch irgendwelche Therapeutengeschichten und systemischen Ausbildungen, um uns selbst mitzukriegen und klar mit uns zu sein und auch ein gutes Leben gestalten zu können und damit auch gut in der Selbstverantwortung zu sein. In der Transaktionsanalyse würde man dann sagen, erwachsen zu sein. Und ich glaube, allein das fehlt uns schon. Und wir merken das ganz oft auch in unseren Veränderungsprojekten, die wir begleiten, dass es um das Hier und Jetzt geht. Wie kriege ich ein gutes Meeting hin? Wie kann ich meinem Kollegen, Kollegin sagen, dass irgendwas nicht gut gelaufen ist? Wie kann ich Feedback geben? Wie kann ich auch jemand ermutigen, unterstützen? So, dafür fehlen uns Kompetenzen. Also es ist ganz interessant. Nicht umsonst, glaube ich, haben so Themen wie gewaltfreie Kommunikation oder auch das Systemische so eine Renaissance fast schon, weil da ganz viel Grundlagen drin liegen.
Was ist denn deine Hypothese, dass das uns allen so schwer fällt, zu kommunizieren?
Ich habe manchmal so das Gefühl, dass uns erstmal gar nicht bewusst ist, dass man das lernen kann und muss. Also ich habe das dann in meiner systemischen Ausbildung ziemlich spät, habe ich alles gelernt oder ganz viel gelernt, auch so Haltungsfragen, so Wertethemen nochmal zu beleuchten. Und das ist einfach kein Thema, was stattfindet in Schulen, in Unis, in auch in der Ausbildung in Unternehmen. Es findet einfach nicht statt. Und es ist aber eine Kompetenz. Also erstmal das bewusst zu haben, das ist was man lernen kann und einfach muss. So ist der eine Teil. Und dann ist natürlich jetzt in diesen ganzen, ich sag's mal, kollaborativeren, selbstorganisierteren Formaten, auch mit so Methoden wie Scrum oder Design Thinking, wenn man das anwendet, da wird ja unheimlich viel gesprochen, so, und das muss man können. Oder wenn man so, also wir haben jetzt gerade angefangen, Soziokratie bei uns vertieft einzuführen, dann muss man ganz viel miteinander sprechen und anders miteinander sprechen. Und das müssen wir alle gut lernen.
I look forward to sharing more information about Hacking HR, since that's the a new initiative that started in Vienna last summer. But in January, we had our first event because it took us some time to organize and to see what we want to bring to Vienna and to the community that wants to join us in discussing the future of HR and to be able really to bring something new to Vienna in terms of discussing possible connections between HR and technology. So our first event was actually aimed at the topic that's a big buzzword in the community, and that is AI is here, is HR ready?
Anna Senitschniak. Als ich auf LinkedIn von Hacking HR erfahren habe, bekam ich gleich Lust auf mehr. Als ich erfahren habe, dass diese internationale Community auch in Wien landen will, habe ich den Gründer Enrique in Washington angezoomt und mich gemeinsam mit ein paar anderen Pionierinnen auf den Weg einer Wiener Hacking HR Community gemacht. Mittlerweile bin ich zwar nicht mehr aktiv im Community Building dabei, und doch habe ich sehr nahe miterlebt, wie ein paar engagierte Menschen aus den Bereichen HR und IT eine erste tolle Veranstaltung aus dem Boden gestampft haben. I will now switch into English because in this international community we actually use the English language. I had a talk with Anna and she will tell us more about the community, about the first event in Vienna and how interested people can join this community.
Well, the community in Vienna actually is growing stronger. When we started in during the summer, we had, I think, about 10 people that were interested in forming the Vienna chapter. And right now we have around 20 people within the Hacking HR group. And it depends on the person's availability and interest, whether he or she is going to be involved in the full scope of organizing a certain event or actually helping and supporting Hacking HR Vienna chapter grow.
Why do you think it's so important to build communities together, to build networks?
What is the contribution of Hacking HR for new work, for Gutes Neues Arbeiten, for creating work together? Why is it so important?
Well, I think that networking and creating communities are important because it's well known that exchanging knowledge and good practices help us learn from each other, because it's not that easy to expect from one person to have all the answers. But if we have a group of people willing to share their ideas and their knowledge, I think that can help us to go forward, especially if we are thinking about the whole technology aspect of the workplace, because technology is moving really fast and HR processes and people that are in the HR need to also be ahead of the curve, as to say. And what's interesting about Hacking HR, since it's a global movement, it also helps all the participants to create ideas and to share ideas and knowledge globally. So it also helps because you are it's more easy to reach out to someone who's across the globe and to ask a certain question that you are perceiving as a challenge, because someone else probably has the answer or can help you support you in finding the right answer for your problem.
Das Beta Codex Network in der heutigen Form ist 2008 gegründet worden. Es ist gegründet worden letztlich durch zwei Personen, den Nils, den jetzt Pfleging, und seine brasilianische Kollegin, die Valeria. Und die Valeria ist viele, viele Jahre CFO von einer großen brasilianischen Firma gewesen. Die beiden kennen sich aus der Zeit, als Nils noch in Brasilien gelebt hat. Und die beiden haben dann in 2008 das Beta Codex Network, wenn man so möchte, neu aufgegleist und eben auch das erste Mal mit einer Internetpräsenz versehen.
Seit 2019 gibt es sie auch regelmäßig in Wien, hier in unserer wunderschönen Sichtart-Zone, die Beta Codex Meetups. Silke Herrmann von Red42 ist schon länger bei diesem internationalen Netzwerk dabei und wird uns nun ein bisschen was über das Wesen des Beta Codex Networks erzählen. Die Business-Humanistin hat gemeinsam mit Nils Pfleging die wunderbaren Sozialtechnologien Beta Codex, Open Space Beta, Learning Circles entwickelt und ist ein Beta Codex Profi, die Profi in diesem Gebiet. Wer Silke Hermanns Sprachanregungen kennenlernen möchte, schickt mir am besten ein Lieblingsunwort und ein Lieblingswort für gutes neues Arbeiten. Denn dann schenke ich euch ein Plakat, die Macht der Sprache von Red42, mit zahlreichen Sprachanregungen von Silke Hermann.
Die Hintergründe von dem Beta Codex Network gehen aber ursprünglich zurück auf die Beyond Budgeting Bewegung, in der Nils eben über einige Jahre auch Director war des Roundtables von Südamerika. Und ein Grund eben, das Beta-Codex-Netzwerk zu gründen, war, dass man die Ergebnisse, die über das Beyond Budgeting Roundtable Arbeit, den, das ist ja ein Think Tank gewesen in dieser Zeit, der eine ganze Menge an an Fallstudienarbeit geleistet hat, die sehr wichtig waren, um überhaupt zu erkennen, dass Unternehmen auch ganz anders als das, was wir klassisch können, erfolgreich arbeiten können, dass man versucht hat, eine Lösung zu finden, wo man diese Ergebnisse, Erkenntnisse auch Open Source praktisch einer viel breiteren, ja, viel breiter letztlich bekannt machen möchte, als das vorher in der Beyond Budgeting Bewegung der Fall war. So, und die beiden, was sie gemacht haben, ist, dass sie den Beta-Kodex, wie wir ihn heute kennen, mit den 12 Prinzipien eben als Open-Source-Ressource mit ganz vielen Unterlagen, White-Papern versehen, eben zur freien Nutzung online gestellt haben und eben dafür geworben haben, dass sich Menschen damit beschäftigen, dass sie das weiterentwickeln, dass sie dazu schreiben, dass sie dazu bloggen, dass sie dazu lokale Initiativen gründen etc. Ich denke, es gibt zwei Hauptgedanken dahinter. Zum einen, dass es Open Source ist und zum zweiten, dass es dahinter auch tatsächlich keine eigenen finanziellen Interessen gibt. Also das Netzwerk als solches ist eben frei zugänglich und damit verdient auch niemand Geld. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, so dass man eben eine Plattform hat, wo es um Austausch geht, um Community geht, um Diskurs geht, um Weiterentwicklung geht, dass es aber letztlich jedem selbst überlassen bleibt, wie er das in seine Arbeit integriert. Also es gibt zum Beispiel keine Lizenzgebühren für irgendetwas, wie man sich austauscht, wie man lokale Initiativen initiiert, so dass es vor allen Dingen darum geht, die Gedanken und das Wissen und die Erfahrungen, die da drin stehen, weiterzutragen, nutzbar zu machen in einer großen Breite. Ich finde das ja, was in der Beta-Kodex-Arbeit drinsteckt und wenn man so guckt, auch auf die Wurzeln mit der Beyond-Budgeting-Arbeit, dann ist es eben ganz erstaunlich, dass dort eben deutlich gemacht wird, letztlich welche Zusammenhänge bestehen, damit Unternehmen in der heutigen Zeit zum einen wirtschaftlich sehr erfolgreich arbeiten können und zum anderen eben auch natürlich in einer ganz anderen Art und Weise, ich nenne es mal humanistischen Bedingungen für Menschen, die arbeiten, eben auch genügen kann und dass das überhaupt kein Widerspruch ist, sondern ganz im Gegenteil, dass sich das sogar gegenseitig bedingt, um langfristig erfolgreich sein zu können. Von daher finde ich das nach wie vor ganz spannend, dass einfach alles, was in dem Bereich erarbeitet worden ist, angefangen in den, wenn man so möchte, in den 2000er Jahren wirklich der Zeit letztlich ein ganzes Stück voraus war.
Also eh hier ganz im klassischen, also im klassischen sage ich schon, im Beta-Kodex, Open Space Beta-Sinne einladend miteinander, genau, füreinander lernen. Also es fällt mir jetzt gerade so beim Zuhören auch ein, dass das sozusagen stark
ist. Ja, es geht Charakter um Lernen, es geht auch sicherlich um Diskurs. Es geht auch darum, die eigenen Gedanken zu schärfen. Es geht auch darum, vielleicht auch das eigene Vokabular mal zu überdenken, zu verbessern, vielleicht auch besser Dinge schneller einordnen zu können, ob die nützlich sind, ob die weniger nützlich sind. Es geht an einigen Stellen auch darum, über Praxisprojekte, die diese Meetups auch betreiben, in ihrer praktischen Arbeit vorantreiben, daran letztlich auch zu lernen und Dinge zu erfahren. Also von daher so ein ganz bunter Potpourri an interessanten Dingen, die man dort erleben darf und mitgestalten darf vor allen Dingen.
Ich bin Einzelunternehmerin und brauche Austausch. Ich bin ein Mensch, ich brauche Austausch. Ich brauche nicht immer jemanden, mit dem ich arbeite, aber ich brauche Austausch. Ich brauche Inspiration von anderen. Ich genieße es, mich weiterzuentwickeln im Austausch mit anderen. Und das bedeuten Netzwerke und Communities für mich. Inspiration, nicht allein sein, gemeinsam weiterkommen. Und Diplomstudium Physik schlägt manchmal durch, Es ist für mich potenzielle Energie, die sich in kinetische Energie umwandeln kann.
Und nun Susanne Böchacker. Sie ist immer wieder auch bei den Beta-Codex-Meetups dabei und hat einmal gesagt, Meetups und Communities und Netzwerke zu nutzen sind wunderbare Orte, um frei und gemeinsam und miteinander und voneinander zu lernen. Somit habe ich auch Sie zu diesem Podcast-Thema befragt. Von der Physik zu den Menschen. Susanne Böchacker ist Beraterin, Facilitator, systemische Coach und Künstlerin und bezeichnet sich selbst als Humor- und Spracharbeiterin. Stay Hungry ist ihr Motto, Kreativität und Wirksamkeit ihr Lebenselixier.
Wo zieht es mich hin? Mich zieht es meistens dorthin, wo das Neue ist, das andere, das ich noch nicht kenne. Und einfach diese Meetups zum Beispiel, das Herrliche ist, dass das eine Form ist, die meinem Lernen sehr entgegenkommt, nämlich im Austausch mit anderen. Und da zieht es mich dann hin zu Meetups der Internationals in Wien, wo man gemeinsam wandern geht zum Beispiel und immer so ein Stück Weg miteinander gehen kann oder auch nicht und Menschen unverbindlich kennenlernt oder die ganze Agile-Community, die so großzügig ist und so spannend, da zieht es mich auch hin und zu Sprachen wahrscheinlich auch noch. Ja. So, das ist also, mich zieht es gern zu dem hin, wo was anderes ist, was ich noch nicht kenne.
Was schätzt du am Beta-Codex-Meetup?
Am Beta-Codex-Meetup schätze ich das, dass es verschieden ist, also dass ich mal einfach willkommen bin, dass ich ohne in die tiefen Praxiserfahrungen zu haben dort sein darf, was nicht wissen darf, dass ich teilhaben kann an dem Wissen aller anderen, dass es ein offener Austausch ist, dass es informell ist, dass ich meinen Hund mitnehmen kann, dass es leicht zu erreichen ist, dass ich mal kommen kann und mal nicht und es gibt dann kein schräges Anschauen, das ist aber bei keinem Meetup so. Vieles schätze ich und dass du das einfach durchziehst und immer wieder hostest. Dankeschön, Elisabeth.
Und in der Außenwirkung haben wir ein ganz tolles Projekt eben vor 2 Jahren gehabt, No More Bullshit, wo dann auch ein Buch erschienen ist, worauf wir sehr stolz sind. Das Buch hat als Untertitel Handbuch gegen sexistische Stammtischweisheiten und es soll wirklich eine Art Hilfestellung sein für Situationen, die wir alle kennen, beim Familienessen oder in der Bar oder bei dem Meeting in der Arbeit, wenn irgendein blöder sexistischer Spruch kommt, wie Männer sind ja mittlerweile auch schon diskriminiert oder der Pay Gap ist eigentlich ein Mythos oder ich bin ja Humanistin, nicht Feministin. Also es gibt einfach sehr viele Bullshit-Sprüche und ein paar von denen, die wir sozusagen als besonders dringend empfunden haben, haben wir aufgegriffen und haben Expertinnen und Experten gebeten, sozusagen Material zu liefern, wie man auf diese Bullshit-Phrasen reagieren kann und was man denen entgegensetzen kann.
Bullshit dürfte viele beschäftigen und es ist wirklich fein, wenn wir lernen, ihn schneller zu finden und darüber reden und uns davon befreien. Das hat sich auch das Frauennetzwerk Sorority gedacht und das Buch No More Bullshit herausgegeben. Schlagfertige Argumente für die nächste Stammtischrunde als Handbuch. Maria Schreiber ist Teil vom Sorority Squad und gibt euch nun einen Einblick über dieses tolle Netzwerk. Hier habe ich Chandrach gefunden, meine Podcast-Profi, Gründerin and Chief Voice of OWOW. Gemeinsam mit ihr habe ich meine Podcast-Reise im Herbst 2019 gestartet.
Ja, Sorority gibt es mittlerweile seit 5 Jahren, also wir haben letztes Jahr unseren 5. Geburtstag gefeiert. Das Netzwerk wurde ursprünglich gegründet von einer Gruppe von Frauen, die so gerade beim Berufseinstieg waren nach dem Studium und festgestellt haben, dass die Realität in der Arbeitswelt leider anders aussieht als im Gender Studies Seminar. Und so dieser erste Schock irgendwie, dass eigentlich man im Alltag in der Arbeitswelt mit sehr viel Sexismus und Nichtgleichberechtigung konfrontiert ist, hat dazu geführt, dass die gesagt haben, na, wir müssen uns irgendwie zusammentun und einfach gegenseitig stärken, weil gemeinsam sind wir stärker. Und sowas wie Männernetzwerke, die sich gegenseitig Jobs zuschanzen und Aufträge vermitteln, hat es einfach immer schon gegeben. Und warum können wir das nicht eigentlich auch machen? Mhm. Also mit einem, das war sozusagen auch das Motto von Anfang an, Solidarity Sister. Es geht um Solidarität, um gegenseitige Unterstützung. Ganz konkret, wirklich so eben im Sinne von Job vermitteln und Aufträge zuschanzen. Aber auch sozusagen gemeinsam einfach eine bestimmte Außenwirkung zu haben, sozusagen, dass sich auch in Bezug auf Gleichberechtigung in der Gesellschaft eigentlich dringend was ändern sollte. Das verbindet sozusagen auch die Mitglieder bei Sorority. Mhm. Ja, und seit 5 Jahren machen wir nun in erster Linie Netzwerkaktivitäten natürlich in dem Sinn, dass sie digital und analog stattfinden. Also wir sagen immer, unsere Aufgabe als Verein ist es eigentlich, Räume zu schaffen, analoge und digitale Räume, wo Frauen eben die Möglichkeit haben, sich zusammenzutun, Erfahrungen auszutauschen, sich gegenseitig zu unterstützen in ganz unterschiedlichen Hinsichten. Also wir haben unsere regelmäßigen Monatsversammlungen, die finden einmal im Monat eben statt.
Und da kann jede vorbeikommen.
Hinkommen, ne? Genau. Mhm. Also bestehende Mitglieder, aber auch neue, interessierte Frauen können einfach vorbeikommen. Seit einiger Zeit haben wir da auch jedes Mal ein Thema, wo wir Expertinnen einladen, die dazu sprechen. Das können ganz unterschiedliche Themen sein. Und das Herzstück jeder Monatsversammlung ist aber, dass sich jede anwesende Frau, und das machen wir wirklich auch, wenn 70 Leute da sind, vorstellt kurz und sagt, wer sie ist und ob sie etwas braucht oder ob sie etwas anbieten kann. Und auf Basis von dieser riesen Vorstellungsrunde passieren einfach immer die wunderbarsten Dinge, Projekte und Zusammenarbeiten. Und Jobs werden vermittelt, Hinweise für Fortbildungen werden weitergegeben, Hilfestellungen jeder Art ausgetauscht. Also das ist sozusagen das Herzstück unserer Vereinsarbeit, die Vernetzungsarbeit, die da passiert. Und dann gibt es noch viele andere Formate, wie zum Beispiel einen Stammtisch für Mütter oder einen Stammtisch für Selbstständige oder auch unsere Workshop-Reihen zu No More Bullshit zum Beispiel oder auch Bewerbungstraining, Social Media, Sprechtraining, Gehaltsverhandlungen, alles Mögliche. Also da haben wir eine große Reihe von Angeboten.
Very important words.
Lieblingsunwort. Marc Poppenburg.
Coole Frage, habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Mindset oder Haltung würde wahrscheinlich dazu gehören, weil es eine Entschuldigung für alles geworden ist. Also es schwingt die chronische Anklage durch die Gesellschaft, dass jeder sein Mindset ändern müsste und dann wäre die Welt in Ordnung. Das ist für mich eine Verklärung der Wirkzusammenhänge in unserer Welt. Also ich glaube eben durch diese systemtheoretische Prägung daran, dass die Welt sich durch selbstläufige kommunikative Muster und Strukturen fortsetzt und dass der Einzelne sich erstens sein Mindset nicht aussuchen kann, sondern sich sein Mindset einhandelt und seine Haltung. Und ich finde auch, dass es eine sehr, also wenn man genauer hinguckt, ist diese Forderung, dass Haltung und Mindset alles wäre oder zumindest ganz wesentlich wäre, ist eigentlich eine Überhöhung der Bedeutung des Menschen, finde ich. Also wir stellen uns dadurch über alles und das merkt man natürlich nur durch die Blume. Also auf den ersten Blick wirkt das ja immer alles so positiv, wenn wir positiv gestimmt sind, wenn wir davon ausgehen, dass alles möglich ist oder was auch immer das richtige Mindset sein sollte. Aber ich glaube, es ist es berücksichtigt und respektiert überhaupt nicht die Kraftfelder, denen Menschen ausgesetzt sind und dass man sich genauso, wie man sich die aussuchen kann, ob man seinen Partner liebt oder nicht, sondern das handelt man sich genauso ein, kann man sich meiner Meinung nach auch nicht aussuchen, welche Haltung man hat und welches Mindset man hat. Man kann Erkenntnisse haben über die Welt. Und das versuche ich ja auch mit Intrinsify zu fördern. Aber man kann keinen Knopf umlegen und eine andere Haltung haben. Und da wir die ganze Zeit rumlaufen und Menschen eine falsche Haltung vorwerfen, also wenn ich sage, meine Haltung ist und andere sollten diese Haltung auch haben, ist das ja eigentlich eine ziemlich überhebliche und übergriffige Sichtweise. Und die deswegen ist Haltung für mich zu einem großen Unwort geworden, weil es auch so ist eine unfassbare Entschuldigung, sich mit den eigentlichen Wirkzusammenhängen der Welt zu beschäftigen.
Lieblingswort.
Ich habe mich in dem letzten halben Jahr dabei erwischt, sehr oft Bullshit frei zu sagen. Ja, wahrscheinlich ist das eng verbunden mit dem, was ich eben beschrieben habe. Also das Gegenteil davon ist halt, dass man sich irgendwie substanziell mit der Welt beschäftigt und bevor man urteilt, erstmal versteht. Und es ist so viel, ich empfinde, dass diese Überverurteilung, also dass immer alle gleich direkt in die Verurteilung von anderen und Zuständen springen, verklärt den Blick und macht es schwierig, die eigentlichen Zusammenhänge zu verstehen und fördert Bullshit.
Lieblingsunwort? Marion King?
Also ich habe kein Wort, aber was mich im Moment sehr beschäftigt, ist diese ganzen Cargo-Kulte rund um New Work und Agil, wo dann versucht wird, innerhalb dieser Begriffsrahmen, was immer die dann auch genau, also so eine Bedeutung zu finden und Maßnahmen zu entwickeln, um dann praktisch alten Kram in neuen Gewändern irgendwie zu machen. Das heißt jetzt nicht, dass man die Wörter, dann heißt dann immer, es ist ein Buzzword, es heißt jetzt nicht, dass man diese Wörter irgendwie nicht benutzen soll. Aber ich bitte doch sehr um einen reflektierten Umgang damit. So, das finde ich wichtig.
Lieblingswort?
Also Erwachsensein. Das ist mein Lieblingsbegriff im Moment.
Wie lautet das Lieblingsunwort?
Anna Sinitschniak.
Maybe actually human resources, because talking about people as a resource, I think it's what drives us apart and not bringing us closer. I think that talking about human potential and talking about people at work is something that can bring us closer.
Wie lautet das Lieblingswort?
Okay, so the word that it's useful and I think that's really important today in the workplace is agile. Even though agile now is a big buzzword and it seems like everything is agile, what I like about the agile is that it's actually a mindset. It's not only the processes that are important in order to implement agile mindset in the workplace, but also to adopt a certain way of thinking about the change, not only preventing change, but accepting that change is inevitable in the workplace and that we need to adjust and adapt our way of thinking about a change and our way that we respond to a certain change.
Oh, ein Lieblingsunwort. Maria Schreiber.
Was mir schon vielleicht einfällt, weil ich in dem Bereich halt auch gearbeitet habe, ist das der Begriff PR-Tante.
PR-Tante.
Also Public Relations-Tante oder PR-Tussi. Quasi okay. Ein Berufsfeld, Öffentlichkeitsarbeit, das oft mit, also wo viele Frauen einfach arbeiten, in der Kommunikationsbranche, das quasi, na, lass mal das doch die PR-Tussi machen oder die PR-Tante, dass das irgendwie einfach eine Herabwertung ist, sozusagen dieses Berufs, der einfach genauso ein Job ist wie auch, weiß ich nicht, Immobilienmakler oder Finanzreferent. Ja.
Und ein Lieblingswort?
Gesundheit. Ich meine, das klingt irgendwie banal, aber dass sozusagen in der Arbeitswelt Gesundheit einfach auch im Sinne von mentaler Gesundheit einen größeren Stellenwert bekommt, weil das immer auch noch ein bisschen ein Tabuthema ist, dass so eben Mental Health und Sachen wie Depression oder Angststörungen oder Burnout etwas sind, worüber oft nicht offen geredet wird. Und da muss sich auch, finde ich, der Diskurs ändern, weil mentale Gesundheit ist genauso wie physische Gesundheit einfach ein wichtiges Thema und eine Voraussetzung, um irgendwie halt einen Beruf ausüben zu können. Und wenn jemand sozusagen diese Ressourcen nicht hat, dann wird das seine Gründe haben. Aber dann muss diese Person halt auch sich quasi erstmal wieder gesund werden, bevor man irgendwie wieder eine gewisse Leistung verlangen kann. Und ich glaube, da muss man irgendwie schauen, dass in der Berufswelt auch eine andere Offenheit und Sensibilität für solche Themen herrscht.
Lieblingsunwort. Susanne Böchacker.
Mein aktuelles Lieblingsunwort ist agil. Wir müssen alle agiler werden. Ich habe jetzt gerade da vor meinem Schreibtisch zusammengekramt und ich mache Argumentation und Schlagfertigkeit als Spezialgebiet. Es gibt auch schon agil verhandeln. Also es ist so ein Bullshit-Bingo-Wort. Und viele Hoffnungen sind da auch drinnen. Es hat Messias-Ausmaße, glaube ich, teilweise. Und es wird unter agil alles Mögliche verkauft. Also oft auch einfach Fahrlässigkeit. Ihr müsst agiler werden dafür als völliges Chaos oder Führungskräfte, die sich um nichts mehr kümmern wollen, sagen auch, meine Mitarbeiter, da habe ich jetzt agil gemacht. So, ja, das ist ein Unwort für mich. Und das Wort Narrativ, das kann ich bitte auch nicht mehr hören. Das war in einem anderen Zusammenhang. Narrativ bitte nicht.
Lieblingswort.
Mein Lieblingswort ist aus. Im Sinne von Ende. Denn wir beginnen so oft so viele Dinge und setzen viel zu selten einen guten Schlusspunkt an ein Gespräch, an einer Besprechung, an einem Meeting, an einem Projekt. Und dann bleiben so viele Fenster offen, anstatt uns zu befreien mit einem wunderschönen Paukenschlag, einem befreienden, abschließenden, feierlichen Aus und Ende, so wie jetzt. Aus.
Ja, wenn auch euch Begriffe einfallen, die wir aus der Arbeitswelt eliminieren sollten, Formulierungen wisst, die in der Arbeitswelt Einzug finden sollten, schickt mir eure Lieblingsunworte und Lieblingsworte. Ich teile sie mit der Welt. Dafür schenke ich euch ein Plakat »Die Macht der Sprache« von Red 42 und unseren Sprachanregungskalender 2020. Denn Sprache hat Macht und Sprache macht Wirklichkeit. Natürlich findet ihr in den Shownotes alle Links zu den Communities, zu meinen tollen Gästen, den Buchtipp No More Bullshit von Sorority und auch den Link zum nächsten Beta Codex Meetup, zu dem ich euch herzlich einlade. Miteinander füreinander leisten und die 12 Prinzipien des Beta Codex genauer unter die Lupe nehmen, ja, das macht Spaß und regt an. In den nächsten Podcast-Folgen hört ihr ein Gespräch mit Ernst Weichselbaum, dem Erfinder der Nahtstellenorganisation. Ich bin mit diesem erfahrenen Berater und wunderbaren Philosophen auf der Spur der Muster im Kopf und wie Zusammenarbeit gelingen kann, weil sie gelingen muss. Danach folgt das zweite Beta-Kodex-Gesetz, das zweite Prinzip, Föderalisierung. Zellstruktur statt abgeteilter Silos, auch sehr spannend. Und im März erzählen Silke Herrmann und ich euch mehr über den feministischen Beta-Kodex, warum es in diesem Ansatz keine gläserne Decke gibt, kein Oben und Unten, sondern Gleichstellung durch Könnerschaft und Werdegang statt hierarchischer Karriere. Nun wünsche ich euch noch viel Spaß und eine gute Zeit. Das war eine weitere Folge Elisabeth Sechser will Gutes, Neues arbeiten. Ich habe eine Leidenschaft für die Zeit und ihre Fragen und eine nie enden wollende Lust, mich diesen zu stellen. Ich hoffe, es war etwas Anregendes und Aufregendes dabei. Ich freue mich, wenn ihr mir folgt, den Podcast empfiehlt und wiederkommt. Bis bald und bis dahin viele tolle Begegnungen.
Elisabeth Sechser will Gutes Neues Arbeiten. Gutes Neues Arbeiten für alle.